Ja, vielleicht kennt ihr das. Ihr wollt in Urlaub fahren und niemand ist zu Hause. Das heißt, ihr braucht jemanden, der auf den Garten aufpasst, der danach sieht, nach dem Rechten sieht und den Rasen mäht, die Blumen gießt. Da ist es einfach wichtig, jemanden zu finden. So ist es mir auch gegangen und ich habe jemanden angesprochen, der nicht weit von uns entfernt wohnt. Doch diese Arbeiten zu verrichten wäre in der Zeit, wo wir in Urlaub sind. Als ich nach einigen Wochen zurückkam und den Garten betrachtete, sah der nicht besonders gut aus. Alles war vertrocknet, die Blumen waren nicht gegossen worden, der Rasen auch nicht gemäht. Und auf die Frage hin, was denn gewesen sei, sagte die Person dann zu mir, er sei nicht dazu gekommen. Ein andermal, als wir in Urlaub gefahren sind, habe ich dann einen sehr guten Freund gefragt, der zwar etwas weiter weg wohnt, aber ich habe ihn gefragt, ob er vielleicht nach dem Rasen sehen kann und mal nach den Blumen und vielleicht zweimal die Woche gießen könnte. Und wir sind dann auch weggefahren, nach einigen Wochen wiedergekommen. Und mein Herz hat sich wirklich gefreut, wie wir den Garten betrachtet haben. Es war alles wirklich wunderschön. Der Rasen war gemäht, als ob nie jemand weg gewesen wäre. Die Blumen sahen aus, als sollen sie jeden Tag auch besprochen worden, nicht nur mit Wasser gegossen. Es war einfach herrlich. Das Gleichnis, was wir heute betrachten, wird ganz ähnlich sein wie die Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Und wir hören jetzt, ich lese uns das vor, aus Lukas 19, die Verse 11 bis 27. Es ist das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Weil Jesus nun auch schon nahe bei Jerusalem war, meinten sie, die neue Welt Gottes werde in allernächster Zukunft anbrechen. Darum fügte Jesus noch ein Gleichnis hinzu. Er sagte: Ein Mann von königlicher Herkunft reiste in ein fernes Land. Dort wollte er sich zum König über sein eigenes Volk und Land einsetzen lassen und danach zurückkehren. Bevor er abreiste, rief er 10 seiner Diener, gab jedem einen Pfund Silberstücke und sagte zu ihnen: Treibt Handel damit und macht etwas daraus, bis ich komme. Aber seine Landsleute konnten ihn nicht leiden. Deshalb schickten sie Boten hinter ihm her, die erklären sollten: Wir wollen diesen Mann nicht als König haben. Als er nun König geworden war, kam er zurück und ließ die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte sehen, was sie damit erwirtschaftet hatten. Der erste kam und berichtete: Herr, dein Pfund Silberstücke hat 10 weitere Pfund eingebracht. Sehr gut, sagte sein Herr. Du bist ein tüchtiger Diener. Weil du in so kleinen Dingen zuverlässig warst, mache ich dich zum Herrn über 10 Städte. Der zweite kam und berichtete: Herr, dein Pfund Silberstücke hat 5 weitere Pfund eingebracht. Der Herr sagte zu ihm: Dich mache ich zum Herrn über 5 Städte. Ein dritter kam und sagte: Herr, hier hast du dein Pfund Silberstücke zurück. Ich habe es im Tuch verwahrt und immer bei mir getragen. Ich hatte Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du hebst Geld ab, das du nicht eingezahlt hast, und du erntest, was du nicht gesät hast. Zu ihm sagte der Herr: Du Nichtsnutz, du hast dir selbst das Urteil gesprochen. Du wusstest also, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich abhebe, was ich nicht eingezahlt habe und ernte, was ich nicht gesät habe. Warum hast du dann mein Geld nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Dort hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen wiederbekommen. Dann sagte er zu den Umstehenden: Nehmt ihm sein Pfund ab und gebt es dem, der 10 erwirtschaftet hat. Sie wandten ein: Herr, der hat doch schon 10. Aber der König erwiderte: Ich sage euch, wer viel hat, soll noch mehr bekommen. Wer aber wenig hat, dem wird auch noch das Letzte weggenommen werden. Nun aber zu meinen Feinden, die mich nicht als König haben wollten. Bringt sie her und macht sie vor meinen Augen nieder. Jesus spricht in dem Gleichnis von einem Mann von königlicher Herkunft, der in ein fernes Land reist, um dort König zu werden, um danach wiederzukommen. Es ist klar, dass Jesus von sich selbst redet. Er muss ans Kreuz gehen, in den Tod, um König zu werden. Das ist sein Auftrag. Und danach wird er wiederkommen zu einer Zeit, die noch nicht klar ist, wann es ist. Während seiner Abwesenheit beauftragt er seine Diener, mit dem was zu machen, was ihnen anvertraut ist. Und wir sind alle seine Diener. Wir sind ausgestattet mit Gaben. Wir haben Fähigkeiten, wir haben Talente. Und die sollen wir einsetzen, die dürfen wir einsetzen zu Gottes Ehre. In dem Gleichnis wird davon berichtet, dass Jesus zurückkommt und Rechenschaft fordert von seinen Dienern. Ein Erster kommt und zeigt, was er mit seinen Gaben gemacht hat. Und Jesus ist begeistert. Ein Zweiter erzählt davon, was er mit seinen Gaben gemacht hat und mit dem, was ihm anvertraut ist. Und Jesus lobt ihn. Und dann gibt es aber auch einen Dritten, der kommt und ganz anders reagiert. Er sagt, dass er nichts davon eingesetzt hat, weil er Angst vor Jesus hat und weil er ihn für einen harten Mann hält, der ungerecht ist. Und in diesem Fall fällt das Urteil von Jesus auch entsprechend aus. Das Gleichnis zeigt ganz unterschiedliche Verhaltensweisen. Und ich frage mich, wo kommt das her? Wo kommt diese unterschiedliche Verhaltensweisen her? Und wenn wir in den Text hineingucken, dann sehen wir grundsätzlich zwei Parteien. Da sehen wir die einen, die eine gute Beziehung zu Jesus haben und die gerne diesen Auftrag annehmen, die gerne dabei sind, sich einzusetzen und zum Lobe Gottes ihre Gaben einzusetzen. Es wird aber auch von den anderen gesprochen. Interessant ist, dass am Anfang auch dieser Vers mit dabei ist, der davon handelt, dass Jesus nicht gemocht ist und dass diese Menschen sogar hinter ihm eine Gesandtschaft herschicken und sagen, wir wollen dich nicht als König haben. Und in dem dritten Diener, der dann schließlich Rechenschaft abgeben muss, spiegelt sich dieses Verhalten wider. Ein Verhalten der Angst, der Nichtbeziehung, der Ablehnung Jesu. Wenn wir diese ganze Predigtreihe von der Krippe bis zum Kreuz verfolgen, dann sehen wir, wie Jesus uns gezeigt hat, was ihm an uns liegt. Gott hat diesen wunderbaren Plan gemacht, Jesus auf diese Welt zu schicken. Und wir begegnen im Laufe dieser Predigtreihe verschiedenen Menschen. Wir begegnen der Maria beispielsweise, die sich auf den Engel einlässt und sagt, mir geschehe nach deinem Willen. Und die dann auch Jesus zur Welt bringt. Wir begegnen später dem Petrus, der begeistert ist von Jesus, der Fische fängt, unglaublich viele, und sich vor Jesus niederwirft. Und auf die Frage hin, die Jesus ihm stellt, wer sagt dir, bin ich? Antwortet Petrus, du bist der Christus, der Allmächtige, der Retter, der diese Welt erlösen wird. Aber wir sind auch in diesen 6 Monaten in dieser Predigtreihe Menschen begegnet, die Ablehnung hervorgebracht haben. Pharisäern, die zum Ausdruck gebracht haben, dass sie nicht Jesus folgen wollen, dass sie kein Vertrauen zu ihm haben, dass sie ihr eigenes Ding machen wollen. Und die Frage, die sich daraus jetzt einfach ergibt und das Gleichnis, was das Gleichnis immer wieder stellt, ist, wie stehst du zu Jesus? Unser Handeln resultiert immer daraus, wie wir in Beziehung stehen zu denen, die so unser Handeln fordern, die uns auffordern. Hier möchte ich zurückkommen auf das eingangs genannte Beispiel mit dem Garten. Als ich jemanden gefragt habe, nach meinen Blumen zu schauen, der in keiner allzu guten oder in keinem engen Verhältnis zu mir stand, da habe ich auch entsprechend das Verhalten bekommen, dass es nicht so wichtig war, dass vielleicht andere Dinge vorgehen. Als ich denjenigen gefragt habe, der zu mir in einer guten Beziehung stand, einen Freund, da sah das Verhalten ganz anders aus. Er hat sich für mich eingesetzt. Ich war begeistert von dem, was ich nachher vorgefunden habe. So ist es im menschlichen Leben. Unser Handeln wird letztendlich von dem bestimmt, wie unsere Beziehung zu der Person ist, die dieses Handeln auch auslöst. Und das ist letztendlich auch das, was uns das Gleichnis sagen muss. Es fragt uns, wie stehst du zu Jesus? Hier kommt das zusammen letztendlich, was in der ganzen Predigtreihe immer wieder auch zum Vorschein kam. Es ist die Frage danach, lehnst du Jesus ab? Willst du nicht, dass er dein Herr ist? Oder bist du jemand, der sagt, ja, mir geschehe nach deinem Willen. Ich möchte mich dir anvertrauen. Ich will, dass du mein Herr bist. Ich möchte genau diesen Aspekt heute auch so weitergeben. Ich möchte jetzt gerne auch einladen dazu. Die Frage ist einfach, möchtest du Jesus als deinen Herrn haben oder nicht? Eigentlich ganz einfach. Wenn wir diese Frage mit Ja beantworten, dann wird unser Handeln ein Selbstläufer. Dann wird er wie ein Flow sein. Unser Leben wird so sein, dass wir gerne all das einsetzen zu seiner Ehre. Wenn wir damit Probleme haben, wenn wir Jesus nicht zu unserem Herrscher haben wollen, zu unserem Herrn haben wollen, dann wird unser Verhalten entsprechend anders sein. Vielleicht wird es gezwungen sein, vielleicht werden wir aus einer Verantwortung heraus oder aus ganz anderen Motivationen heraus Dinge machen, die vielleicht Jesus gefallen könnten. Aber das ist nicht das, was Jesus von uns möchte. Jesus schaut uns ins Herz. Ihm geht es auch nicht so sehr darum, dass wir tolle Sachen mit unseren Gaben machen, sondern er sieht das als Indikator, als Anzeichen, wie wir zu ihm stehen. Jesus hat mal Petrus gefragt, Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus hat darauf geantwortet, zögerlich, weil er vorher die Beziehung mit Jesus betrübt hatte. Er hat geantwortet, ja. Und Jesus hat ihn wieder gefragt, hast du mich lieb? Und Petrus antwortete, ja. Und ein drittes Mal ist er gefragt worden von Jesus, hast du mich lieb? Und Petrus hat dann antwortet, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Es ist Jesus nie darum gegangen, was wir Menschen tun können, was wir alles leisten können. Gott selbst hat die Möglichkeit, viel zu tun. Er hat die Möglichkeit, letztendlich alles zu tun. Aber was dahinter steckt, ist, dass er wissen will, wie wir zu ihm stehen. Er möchte wissen, ob wir die Ewigkeit mit ihm verbringen wollen. Viele Menschen fragen sich oder sagen auch, ich möchte in den Himmel kommen. Ich frage dich, willst du in den Himmel kommen? Weißt du, was sich da erwartet, wenn du in den Himmel kommst? Du wirst in jedem Fall Jesus sehen. Es wird keinen Himmel ohne Jesus geben. Deswegen ist es wichtig zu wissen, will ich diesen Jesus wiedersehen? Will ich ihn als Freund haben? Will ich Gott als Vater haben? Wenn ja, dann kann ich mir die Frage stellen oder den Wunsch äußern, in den Himmel zu kommen. Aber es wird keinen Himmel ohne Gott, ohne Jesus geben. Deswegen ist die Frage so entscheidend und unsere Antwort so entscheidend darauf, wie stehe ich zu Jesus, wie stehe ich zu Gott? Will ich meine Ewigkeit mit ihm verbringen oder nicht? Ich möchte dich jetzt einladen, nochmal neu zu überdenken, wie stehst du zu Jesus? Möchtest du Jesus als deinen Herrn haben? Da gibt es Menschen unter uns, die das schon ihr ganzes Leben vielleicht getan haben und die das mit Ja beantworten können. Da gibt es vielleicht andere, die auch gerade durch die letzten Wochen und Monaten irritiert waren, die nicht mehr so richtig mit Gott zurechtkommen. Vielleicht gibt es auch Menschen unter uns, die sich diese Frage ganz neu stellen und vielleicht erst heute an sich heranlassen. Es ist egal, zu welcher Gruppe du gehörst. Jesus möchte wissen, wie du zu ihm stehst. Es gibt zwei Bibelstellen, die mir immer geholfen haben an der Stelle, das klarzukriegen. Die eine steht in Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt, wenn ich die Frage beantworten will, dann muss ich Jesus aufnehmen. Ich muss ihm sagen, dass ich ihn als meinen Herrn haben will. Und wenn ich das tue, dann wird der Heilige Geist in mir das bewirken, dass ich dann auch an ihn glauben kann und dass ich dann mich auch Kind Gottes nennen kann. Oder eine andere Stelle, die mir immer geholfen hat, in Offenbarung 3, Vers 20 steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Darin wird nochmal deutlich, dass Jesus nicht einbricht in unser Lebenshaus, dass er uns nicht zwingt, dass er nicht als machtvoller Herrscher einfach da ist, sodass wir gar nicht anders können, als ihn akzeptieren. Sondern sein Klopfen ist zart und leise. Möglicherweise hast du das jetzt auch gehört, dieses Klopfen. Aber Jesus steht nur vor der Tür, steht hier. Du selbst musst die Tür auftun. Und das können wir, indem wir im Bild gesprochen zusagen, dass er doch in unser Leben hineinkommen kann. Auf diese Art und Weise werde ich zu einem Nachfolger Jesus, werde ich zum Christen. Und ich möchte uns einfach jetzt einladen, das zu tun. Und wenn du jetzt zu Hause auf deinem Sofa sitzt, dann wäre mir wichtig, dass du einfach eine Haltung einnimmst, die auch der Situation jetzt gerecht wird. Vielleicht beugst du dich ein Stück vor, faltest die Hände oder eventuell stehst du auch auf. Ich werde jetzt mit uns beten. Und wenn du das innerlich so mitbeten kannst, dann tu das einfach. Vater im Himmel, wenn ich die Predigtreihe so vorüberziehen lasse, dann habe ich gemerkt, wie viel dir an mir liegt. Ich habe gespürt, dass immer wieder die Frage nach der Beziehung zwischen uns beiden gestellt wird. Und heute stellst du sie ganz konkret. Ich möchte nicht zu den Menschen gehören, die dich ablehnen, die dich nicht zum Herrn haben wollen. Ich möchte zu denen gehören, die zu dir Papa sagen können, die dich zum Freund haben. Ich möchte mit dir die Ewigkeit verbringen. Ich möchte in den Himmel. Ich möchte einfach meine Gaben zu deiner Ehre einsetzen. Und deswegen mache ich jetzt meine Lebenstür auf. Und ich lade dich ein, hereinzukommen zu mir und Herr in meinem Leben zu werden. Ich lege dir meine Schuld hin, dass ich dir gegenüber gleichgültig war. Oder auch rebellisch, dass ich auch gegen dich war. Ich lege dir einfach all das hin, das Leben, was ich hatte und die Beziehung, die einfach nicht zu dir da war. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt dieses alte Leben von mir nimmst und dass ich ein neues Leben bekomme, dass ich ein neues Herz bekomme. Dass du durch deinen Heiligen Geist in mir einziehst und dass ich Kind Gottes sein darf. Amen.